Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, in dem Vers 29, finden wir einen Vers, der vielen tiefgläubigen Menschen über Generationen hinweg immer wieder einen Schrecken eingejagt hat. In diesem Vers heißt es, also Jesus spricht und sagt, wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Nun, ich habe über die Jahre seelsorgerlich mit verschiedenen Menschen zu tun gehabt, die wirklich Sorgen hatten, die Angst hatten, dass sie diese Sünde begangen hätten und dass sie ihre Errettung auf einmal mit irgendeinem unbedachten Wort oder irgendetwas verwirkt hätten. Und dass es für sie keine Hoffnung mehr geben würde. Und was ich diesen Menschen immer wieder gesagt habe, ist, von dem Zusammenhang, wo wir diesen Vers finden, denke ich, macht Jesus deutlich, dass es hier nicht um etwas geht, was man in einem Moment, diese Sünde ist nicht eine Sünde, die man in einem Moment begeht, sondern es ist etwas, was viel, ja, weiter hinausgezogen wird, wenn man so will. Manchmal wird auch gesagt, wenn du Angst hast, dass du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, dann hast du sie wahrscheinlich nicht begangen. Weil wir dürfen anhand von einem solchen Bibelwort auch nicht die ganze verschiedenste Bibelworte, die von Gottes Liebe, seine Gnade und seine Vergebung sprechen, einfach aushebeln. Aber ich weise kurz auf diesen Vers hin, weil immer wieder stellt sich die Frage, woher weiß ich, dass ich wirklich errettet bin? Woher weiß ich, dass das auch für mich gilt? Wie sieht es mit unserer Heilsgewissheit aus? Wie können wir wissen, dass wir von Gott angenommen sind? Und genau dieses Anliegen wird angesprochen, wenn wir zu dem nächsten Teil der Waffenrüstung kommen, wo wir die Waffenrüstung Gottes, wie wir in Epheser 6 finden, betrachten. Und in Epheser 6, Vers 17 steht, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Nun, nächste Woche werden wir die Reihe mit dem Schwert des Geistes abschließen, aber heute wollen wir den Helm des Heils näher betrachten. Ich fand es schon interessant, als ich diesen Text eingehender angeschaut habe, festzustellen, also in praktisch jeder Übersetzung steht, nehmt den Helm des Heils. Und das ist auch so richtig übersetzt, aber eine Nuance, was in unseren Übersetzungen ein bisschen schwerer ist rüberzubringen, ist, dass es mit dem Helm des Heils und auch mit dem Schwert des Geistes etwas anderes ist als die Aufforderung, die wir sonst schon bekommen haben. Also wir wurden aufgefordert, unsere Hüfte mit Wahrheit zu umgürten, uns mit der Gerechtigkeit als Panzer auszustatten und die Füße sollen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens beschut sein. Und wir sollten den Schild des Glaubens ergreifen. Aber jetzt, wo es heißt, dass wir den Helm des Heils und auch Schwert des Geistes nehmen sollen, ist es anders zu verstehen als bei diesen anderen Elementen. Bei dem Helm des Heils nehmen wir etwas, was uns dargereicht wird. Wir nehmen etwas, was uns hingehalten oder angeboten wird. Es ist nicht, dass wir selber für unser Heil sorgen, das bewirken, sondern das ist etwas, was aus Gottes Hand uns gereicht wird, uns angeboten wird. Und es ist in diesem Sinne, dass wir aufgefordert sind, den Helm des Heils zu nehmen. Und wie es bei den anderen Teilen der Waffenrüstung gewesen ist, finden wir auch hier, dass Paulus sich das nicht einfach aus dem Nichts ergriffen hat, sondern dass er sich von den Propheten des Alten Testaments, ganz besonders vom Propheten Jesaja, hat inspirieren lassen. Und der Vers, wo wir den Helm des Heils ganz besonders angesprochen finden, haben wir schon vor ein paar Wochen angeschaut, als wir über die Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen haben. Das ist Jesaja Kapitel 59, den Vers 17. Er legte die Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf. Er legte die Kleider der Vergeltung an und umhüllte sich mit leidenschaftlichem Eifer wie mit einem Mantel. In diesem Vers haben wir das Bild, dass Gott selbst sich für den Kampf rüstet. Die Gerechtigkeit ist sein Anliegen und dieser Vers sagt uns auch, dass er wirklich einen Eifer dafür hat, einen leidenschaftlichen Eifer für die Gerechtigkeit hat. Aber man könnte fragen, wieso braucht Gott einen Helm des Heils? Ich meine, das Heil kommt ja von ihm. Wieso braucht er einen Helm des Heils? Und es ist eben auch interessant, das Wort für Heil, was wir in diesem Vers finden, jedes Mal, wenn das im Alten Testament benutzt wird, redet es davon, wie Gott Menschenhilfe mitten in ihren Problemen bringt. Wir haben so oft die Erwartung, dass wenn wir gute Christen sind, sage ich wieder, ich weiß gar nicht, was das eigentlich sein soll, aber wenn wir gute Christen sind, müsste Gott uns vor allem schaden, müsste er uns vor allem Leid bewahren, dass wir gar nicht erst da reinkommen. Oder zumindest, wenn wir da drin sind, dass er uns da rausholt. Aber das ist gar nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel verspricht uns nicht, dass wir an jedem Unheil vorbeigehen werden, dass wir nie davon betroffen werden. Hier finden wir ganz deutlich, dass Gott uns mitten in diesem Problem begegnet und uns da Kraft gibt. Und da müssen wir auch verstehen, dass das ein Bestandteil von dem Heil ist. Dass er da ist in den dunklen Stunden, ist ein Bestandteil von dem Heil Gottes. Eine biblische Geschichte bewegt mich ganz besonders in Bezug auf diese Gedanke, wie das aussieht, wenn Gott uns in unserem Unheil mit seinem Heil begegnet. Das ist die Geschichte von Elia, von dem Propheten Elia. Wir finden seine Geschichte in dem ersten Buch der Könige ab Kapitel 17. Und Elia hat von Gott den Auftrag bekommen, zum König Ahab zu gehen und zu sagen, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Nun, Ahab war König über Israel und er hat Gott überhaupt nicht die Treue gehalten. Ganz im Gegenteil, er war mit einer Frau namens Isabel verheiratet und Isabel hat ganz besonders die Menschen, die Jahwe nachgefolgt sind, also die dem Gott Israels nachgefolgt sind, gejagt. Sie hat es zu ihrer Aufgabe erklärt, diesen Menschen umzubringen. Das macht es natürlich nicht gerade bequem, gerade für Elia, der den Auftrag bekommt, zu dem König zu gehen und zu sagen, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Und dann 3 Jahre später, 3 Jahre ohne Regen, fordert Elia die Propheten von den fremden Göttern auf. Und die treffen sich. Und ich fasse jetzt sehr zusammen, aber die Geschichte von Elia, 1. Buch der Könige ab Kapitel 17, kann ich wirklich nur empfehlen, das durchzulesen. Elia wirkt im Auftrag Gottes. Gott schickt Feuer vom Himmel und Elia trägt einen haushohen Sieg davon an dem Tag. Jahwe hat gezeigt, dass er der einzig wahre Gott ist. Und man würde denken, dass Elia da sozusagen auf Wolke 7 sein müsste. Ja, Riesensieg, toll, super. Aber als Isabel von diesem Fall gehört hat, hatte sie also nicht nur die Frechheit besessen, Elia zu drohen. Sie hat einen Boten hingeschickt und gesagt, sollen die Götter mir dies und jenes antun, wenn ich bis morgen nicht dasselbe mit dir mache, wie du mit den Propheten von den fremden Göttern. Also, das ist ihre Art zu sagen, dass sie ihn jagen wird, dass sie ihn umbringen wird. Und was macht Elia an der Stelle? Vergessen wir bitte nicht, der hatte gerade diesen Riesensieg errungen oder durch Gottes Hand bekommen. Hält er da eine Donnerpredigt? Vielleicht ruft er nochmal nach Feuer vom Himmel? Elia zieht den Schwanz ein und rennt davon. Elia hat Angst. Er ist deprimiert. Er ist einsam. Und er weiß einfach nicht weiter. Und er will komplett aufgeben. Nun, wie geht Gott dann mit seinem Propheten um, der in so eine Krise steckt? Sagt er, Kopf hoch, Junge, wird schon? Oder schickt er vielleicht Feuer vom Himmel auf die Isebel? Nein. Er lässt Elia ein bisschen schlafen, dann gibt er ihm was zu essen und zu trinken. Er lässt ihn noch mal ein bisschen schlafen und gibt ihm noch mal was zu essen und zu trinken. Und er führt ihn dann an einen anderen Ort, wo er ihm auf ganz besondere Art und Weise begegnet. Und da ist es auch nicht so, dass er sagt, ja, du tust mir sowas von leid, es ist ja schlimm, was mit dir alles passiert ist. Er gibt Elia neue Aufgaben. Neue Aufgaben können uns einen neuen Sinn geben. Die können uns eine neue Ausrichtung geben. Und Elia bekommt diese neue Aufgaben. Und durch diese Aufgaben stellt er fest, dass er nicht allein ist, wie er gedacht hatte. Gott geht sehr, sehr sorgerlich mit seinem Propheten um. Er begegnet ihm mitten in den Schwierigkeiten, die er erlebt. Und er zupft ihn nicht einfach da raus, sondern er geht mit ihm dadurch, dass Elia ihn auf ganz andere, ganz neue Art und Weise erkennen und erleben kann. Gott ist sein Heil. Er ist seine Hoffnung. Gott begleitet ihn. Und das ist auch das, wovon wir jetzt reden, dass Gott auch uns begegnen will, dass er unser Heil ist. Und wir dürfen das aus seiner Hand annehmen. Wir dürfen den Helm des Heils aufsetzen und durch sein Wort die Gewissheit haben, dass wir in seiner Hand. Dieser Gedanke, dass er uns mittendrin beisteht und bewahrt, stimmt mit dem, was wir bei der Waffenrüstung Gottes finden, sehr gut überein. Weil in Epheser 6, gerade in diesem Abschnitt mit der Waffenrüstung, finden wir, dass wir immer wieder aufgefordert werden, standzuhalten, stehen zu bleiben. Also nicht im Sinne, dass wir uns jede Bewegung verweigern, sondern dass wir ausgestattet sind, die feurigen Angriffe des Teufels zu widerstehen, dass wir davon nicht umgenietet werden. Und es ist für uns immer wieder eine Herausforderung, standhaft zu bleiben. Aber das ist nur eine der Herausforderungen, die uns oft bewegen. Viele Christen fragen sich, woher weiß ich, dass ich wirklich gerettet bin? Diese Frage geht oft mit anderen Fragen einher. Woher weiß ich, ob ich genug getan habe? Ob ich gut genug gewesen bin? Ob ich wirklich in den Himmel komme? Nun, ich habe vorhin gesagt, dass der Helm des Heils etwas ist, was uns gereicht wird. Es wird uns von dem Vater selber gegeben, weil Jesus schon das getan hat, was uns gefehlt hat. Jesus hat schon das getan, was notwendig war. Wie können wir sicher sein, dass wir wirklich vom Christus angenommen und errettet sind? Setz den Helm des Heils auf, indem du die Waffenrüstung Gottes anlegst. Umgürte deine Hüfte mit dem Gürtel der Wahrheit. Wir finden in Johannes 14, 6, dass Jesus uns sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Lege die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Jesus sagt uns in Matthäus 6, Vers 33, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Und sei beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Jesus spricht in Matthäus 28, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Nimm das Schild des Glaubens. 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Noch ein Vers möchte ich an dieser Stelle noch anfügen, was mir persönlich immer wieder sehr viel bedeutet, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn du Jesus annimmst und ihn zum Herrn deines Lebens machst, dann hat er dir vergeben. Dann bist du errettet. Er reicht dir den Helm des Heils. Nun freilich, wir dürfen Jesus nicht verspotten. So nach dem Motto, naja, wenn ich alt bin, kurz bevor ich sterbe, dann werde ich das mit Jesus klären, dass ich mich absichere, dass ich ja in den Himmel komme. Jesus lässt sich nicht verspotten, aber er lädt uns ein, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Er lädt uns ein, dass er mit uns geht in allen Situationen, seien wir auf dem Gipfel und Himmel hochjauchzend sozusagen, oder ob wir im Tal des Todes stehen. Er will uns begleiten. Er will uns stärken. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann kann nichts in dieser Welt, nichts in unserer Vergangenheit und nichts von unserer Schwachheit uns aus seiner Hand entreißen. Amen.